Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Freut mich, dass wir jetzt mit dieser Advent-Predigtserie beginnen dürfen. Die Serie heißt Sie waren dabei. Es geht also um verschiedene Zeugen der Weihnachtsgeschehnisse, der Erlebnisse damals. Das Video hat jetzt schon ziemlich gespoilert, also ich spare mir jetzt die Frage, um wen es heute geht. Aber wir beginnen eben mit Maria und werden uns anschauen, wie hat sie diese Geschehnisse um die Geburt Jesu, wie hat sie das erlebt, wie ist es ihr gegangen, was hat sie bewegt? Vieles davon wurde jetzt in diesem Lied, finde ich, schon sehr, sehr gut dargestellt. Was waren die Fragen, die Maria beschäftigt haben? Und gerade zu Weihnachten rückt ja die Person der Maria oft ein bisschen in den Fokus. Gerade die Weihnachtsgeschichte ist sehr berühmt, die Geschichte, wo der Engel der Maria begegnet und ihr die Geburt von Jesus ankündigt. Und heute wollen wir uns eben auch im Lukas-Evangelium mit der Maria beschäftigen und wollen da vor allem auf den sogenannten, auf den Lobpreis der Maria schauen, auf das Magnifikat, ein sehr, sehr bekanntes Loblied, wo Maria einfach ausdrückt, was sie bewegt, was sie beschäftigt. Wo sie einfach ausdrückt, wie dankbar und wie froh sie ist über das, was jetzt kommen wird und was ihr der Engel vorhergesagt hat. Aber zu Beginn ein bisschen die Vorgeschichte noch einmal. Maria war, das nimmt man heute an, junges Mädchen, Anfang der Teenagerjahre, 13, 14 Jahre alt, als ihr der Engel begegnet ist und diese Verheißung gemacht hat, dass sie den Verheißenen, den lange erwarteten, den lange erwähnten, den Propheten erwähnten Messias eben zur Welt bringen wird. Und für die Maria war das damals sicher ein Schock. Können wir uns ziemlich gut vorstellen, was das für diese junge Frau, für dieses Mädchen bedeutet hat. Sie war verlobt mit Josef, aber eben noch nicht verheiratet. Und auch wenn es damals noch ganz, ganz eine andere Zeit war, die Leute haben gewusst, wie ein Baby entsteht. Es hat sicher auch damals schon viele Bienen- und Blumengespräche gegeben. Und die Maria hat die Frage gestellt, wie soll das angehen? Wie soll das geschehen, dass ich ein Kind empfange? Ich bin noch gar nicht verheiratet. Für sie war das völlig undenkbar. Und vor allem damals war das ja auch ein echter Skandal. Also ein Kind zu bekommen, ohne verheiratet zu sein, das war nicht denkbar in der damaligen Gesellschaft und gerade für sie als Frau war das auch sehr, sehr gefährlich. Sie hat nicht gewusst, wie wird der Josef reagieren, wie wird die Dorf- oder Stadtgemeinschaft reagieren, waren viele, viele Fragen. Aber der Engel hat zu ihr gesprochen, er hat eben gesagt, Gott hat das verheißen, sie wird diesen Messias empfangen, den Heiland, den Erlöser, der so lange erwartet worden ist. Und die Maria reagiert dann mit, ich bin die Dienerin des Herrn. Was der Engel gesagt hat, das soll mit ihr geschehen. Also sie hat das angenommen, sie hat diese Verheißung, diese Vorhersage angenommen und hat sich darauf eingelassen. Dann geht sie eben zu Elisabeth, die ebenfalls durch ein Wunder, wirklich durch ein Wunder schwanger geworden ist. Und als sie ihr begegnet, macht Elisabeth ihr Mut, sie ermutigt sie und spricht ihr zu, glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, das wird er erfüllen, das wird sich alles erfüllen. Also wir lesen diesen Lobpreis eben in dieser Zeit, wo Maria bei Elisabeth ist, wo die Frauen sicher viel ausgetauscht haben, wo sie sich gegenseitig ermutigt haben in diesen herausfordernden Situationen. Und dann lesen wir eben den Lobpreis der Maria. Und das lese ich jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Das steht in Lukas 1, ab Vers 46. Und da heißt es, da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starker Hand hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israels, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Also schon in diesen ersten Versen sehen wir, wie Maria nach dieser Vorhersage, nach der Ankündigung vom Engel, nach der Bestätigung von der Elisabeth, wie sie gar nicht anders konnte, als Gott anzubeten, als ihn zu loben, als ihn zu preisen, als ihrer Freude darüber Ausdruck zu verleihen. Und da kann Maria für uns, gerade in dieser Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit, eine echte Motivation sein oder ein Vorbild sein, dass wir uns, so wie der Stefan auch schon in der Einleitung gesagt hat, dass wir uns aufs Neue freuen, erstens über das, was Jesus für uns getan hat, dass er wirklich als kleines Kind in die Welt gekommen ist, wozu er gekommen ist, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass wir uns aber auch darauf freuen, dass Jesus wiederkommen wird, gerade in dieser Zeit, wo es so viele Herausforderungen gibt, wo es Spannungen gibt, wo es Probleme gibt, wo es Krisen gibt, wo politische Lösungen versagen und scheinbar die Probleme immer größer und immer höher werden. Gerade da soll das eine Freudenbotschaft, eine Hoffnungsbotschaft sein, dass Jesus wiederkommen wird, dass er als Heiland, als König wiederkommen wird und sein Friedensreich aufrichten wird. Und da können wir uns eben wirklich von der Maria mit begeistern lassen. Man liest es richtig raus, wie sehr sie sich freut über das, was ihr verheißen worden ist, über diese Adventsbotschaft, über diese Weihnachtsbotschaft. Und sie sagt hier, von ganzem Herzen lobt und preist sie Gott. Eigentlich ist es ja selbstverständlich, dass wir sagen, ja natürlich beten wir Gott von ganzem Herzen an. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss ehrlich zugeben, bei mir ist es oft nicht der Fall. Egal, ob das jetzt zu Hause eine Lobpreiszeit ist oder ob das selbst im Gottesdienst. Wenn wir Lieder singen, wenn wir Gott loben und preisen, muss ich ehrlich zugeben, ich bin oft nicht mit dem ganzen Herzen dabei. Man singt die Lieder und dann überlegt man, was gibt's zum Mittag zum Essen und die Familie kommt schon wieder zu spät oder keine Ahnung. Oft ist gar nicht so leicht, wirklich zu sagen, ja, ich bin voll fokussiert, ich bin wirklich auf Jesus ausgerichtet, ich stehe in seiner Gegenwart mit der Gemeinde. Es ist so ein Privileg und wir blicken gemeinsam nur auf ihn. Oder auch zu Hause, wenn ich eine Lobpreiszeit habe, da weiß ich wieder nicht, wie es euch geht. Bei mir ist so, beten ja, das geht, für Leute beten, für Anliegen beten, aber Lobpreis, da tue ich mir oft wirklich schwer. Wenn ich probiere, Gott unter Anführungszeichen nur zu loben, bin ich relativ oft schnell sprachlos. Das kommt bei mir nicht so oft vor, zum Leidwesen vieler Mitmenschen, aber gerade bei der Anbetung ist es wirklich oft so, dass mir da die Worte ausgehen. Und auch da ist Maria wieder ein super Vorbild, weil wenn wir die Verse jetzt lesen, dann werden wir vieles entdecken, was in den Psalmen steht, was schon in anderen Gebeten steht. Die Maria, die war in der Schrift verwurzelt, die hat Gott mit Gottes Wort angebetet, die hat auf Psalmen zurückgegriffen. Und das ist wieder was mir persönlich sehr hilft, dass ich Lobpreiszeit mit den Psalmen mache, dass ich Psalmen bete, dass ich Gott mit seinem Wort anbete und ihn lobe und preise. Das ist für mich eine Riesenhilfe, einfach dadurch den Blick auf Gott zu richten, auf das, wer er ist und was er gemacht hat. Und was hier in den Versen noch auffällt, was ich da fett markiert habe, da steht ich, mein und meinen. Wie Maria Gott anbetet, ist sehr, sehr persönlich. Sie preist den Herrn und wen preist sie? Also ihr Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Da geht es um eine ganz, ganz persönliche Erfahrung. Ja, es ist die gute Nachricht, es ist die frohe Botschaft, dass Jesus als Retter in diese Welt gekommen ist. Dass Jesus als Retter für alle Menschen gekommen ist, dass er jeden retten und jeden befreien will. Dass das, was er am Kreuz gemacht, was er getan hat, das ist eine Einladung an jeden Menschen. Und die Schrift sagt ja auch, dass Gott freut sich, wenn alle gerettet werden. Gottes Wunsch ist es, dass alle gerettet werden. Aber jetzt kommt das Entscheidende Aber. Das Beten und so danken kann man nur, wenn man das persönlich angenommen hat. Das ist ein Geschenk, das jedem Menschen angeboten wird. Das ist die rettende Hand, die Gott jedem Menschen ausstreckt. Aber wie reagieren wir darauf? Nehmen wir das an? Können wir auch ganz, ganz persönlich sagen, kann ich heute persönlich sagen, ja, dieser Jesus ist nicht nur der Retter von der Maria, wie wir hier lesen, sondern dieser Jesus ist mein Retter. Und ich kann jubeln, ich kann ihn anbeten, ich darf mich darüber freuen. Und das, was hier, das Wort, das hier mit Jubeln verwendet wird, das meint eigentlich so etwas wie Hüpfen vor Freude. Und da findet man in der Bibel ja auch ganz, ganz viele Stellen, wo das Wort Gottes uns auffordert, uns zu freuen und dieser Freude Ausdruck zu verleihen. Zum Beispiel im Lukas, wo es heißt, Kapitel 6, Vers 23, freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude. Wo man auch merkt, ja, die Maria, die war wirklich erfüllt davon. Die Maria, die war so begeistert, sie konnte da nicht zurückhalten. Sie musste einfach Gott freudig loben und preisen und ihn anbeten. Oder in Psalmen gibt es ganz, ganz viele Aufforderungen. Wie soll man Gott loben und preisen? Wie sollen wir ihn anbeten? Und dann heißt es Psalm 100 zum Beispiel, die Verse 1 und 2. Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Dient dem Herrn mit Freude. Kommt vor ihn mit Jubel. Und in den Psalmen wird es ja oft erwähnt, dass sie mit Pauken, mit Trompeten und so weiter, dass sie Gott angebetet haben, dass sie getanzt haben, dass sie ihm zugejubelt haben. Nicht als rituellen Akt, nicht als religiöse Zeremonie, sondern wirklich aus Begeisterung heraus. Begeisterung über das, wer Gott ist und wie Gott ist. Der bekannte Prediger Spurgeon, der hat einmal geschrieben in einer seiner Predigten, wo er über seine Gemeinde schreibt, dann schreibt er, viele Gläubige sind der Ansicht, dass sich Heilige bei ihrem Zusammenkommen hinsetzen und sich ein wenig ihres Elends trösten, aber kaum Freude haben sollten. In Wahrheit ist Klagen und Jammern nicht der richtige Weg, um Gott anzubeten. Im Herrn kann man sich nicht genug freuen. Ich glaube, der Fehler hinsichtlich unserer Gottesdienste besteht darin, dass wir zu nüchtern, zu teilnahmslos und zu sehr auf Formen bedacht sind. Ich hätte nichts dagegen, wenn dann und wann ein von Herzen kommendes Halleluja zu hören wäre. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das war vor über 100 Jahren, das waren die stocksteifen Briten, das ist bei uns ganz, ganz anders. Aber auch hier wieder die Frage an uns, ja, wie lebe ich meinen Glauben mit Jesus? Spüren die Menschen in meinem Umfeld, spüren die mir ab, dass ich begeistert bin von Jesus? Also wenn meine Töchter begeistert von etwas sind und mir etwas begeistert erzählen, die stehen nicht da, du Papa und außerdem, was wirklich klasse war. Na, die hüpfen, die sind nicht mehr zu bändigen, ja, die sind begeistert und das kommt rüber. Die können nicht davon zurückhalten. Und das wünsche ich mir auch für uns. Ja. Hey, wie sind wir begeistert von Jesus? Wie sind wir begeistert von der Botschaft des Evangeliums? Jemand hat einmal gesagt, Emotionen darf man nicht nur im Fußballstadion zeigen, sondern auch im Gottesdienst. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Das dürfen wir machen. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass jeder da sich von Scheinwerfer zu Scheinwerfer schwingen muss. Müsste man Christoph fragen, ob das technisch möglich wäre. Aber es bedeutet, ja, wir dürfen das. Wir dürfen Emotionen zeigen. Wir dürfen unsere Freude zeigen. Und wenn neue Leute kommen, dann dürfen sie uns hier abspüren. Das ist eine Versammlung von Menschen, die sich an ihrem, die sich über ihren Retter freuen. Die wirklich Gottesdienst feiern, wie es heißt. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir diese Erfahrung wirklich machen. Dass uns das, was Jesus für uns getan hat, was er heute für uns tut, dass uns das echt erfüllt. Dass uns das begeistert sein lässt und dass es eine Begeisterung ist, die auch ansteckt. Und bei Paulus sehen wir es ja auch. Paulus sagt, Christus ist seine Freude, er ist sein Leben. Und er fordert auch die Gemeinde immer wieder heraus. Gerade im Philipperbrief, wo das Wort Freude so oft vorkommt, sagt der Philipper 4, Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht. Also ganz egal, wie die Umstände sind, freut euch. Und warum? Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Warum betont Paulus das so? Die Gemeinde damals hatte es nicht einfach. Leben mit Jesus heißt nicht, es ist plötzlich alles okay, es ist alles perfekt, es gibt keine Probleme mehr, wir haben alle ein fettes Bankkonto, wir sind nicht mehr krank. Na, die Gemeinde damals hat viele, viele Anfechtungen erlebt, sie hat Verfolgung erlebt, sie ist unterdrückt worden, viele sind für ihren Glauben gestorben. Und trotzdem schreibt Paulus, freut euch alle Zeit. Schaut nicht auf die Umstände, schaut nicht auf die Sorgen, auf die Probleme, schaut aufs Kreuz, schaut auf das, was Jesus für euch getan hat und dass er als der Auferstandene mit euch lebt. Das war das, was Paulus diese Freude geschenkt hat, ganz egal, was für Umstände er gehabt hat. Und das war das, wo er die Gemeinde herausfordert und was wir eben auch bei der Maria sehen, wie sie von dieser Freude erfüllt war. Dann schreibt Maria, oder sie betet Gott an und sagt eben, er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Also hier macht Maria ganz, ganz deutlich, wie sie sich gesehen hat. Und gerade bei uns in Österreich ist es sehr wichtig, wir sind sehr katholisch, wo doch viel Fokus auch auf die Maria gerichtet wird. Also ich wohne in Maria Trost, ich weiß, wovon ich rede. Da ist wirklich Maria im Blickpunkt. Und Maria sagt hier aber, na, sie ist eine Dienerin, sie ist unbedeutend, sie ist eine geringe Frau. Sie weiß gar nicht, wie kommt sie zu diesem Vorrecht, dass sie den Messias gebären darf. Sie hat auch gesagt, Gott ist mein Heiland, mein Retter. Also sie war nicht ohne Sünde, wie man es auch oft hört von der Kirche. Das heißt, die Bibel, die macht uns hier schon, gibt uns hier ein realistisches Bild, wer ist diese Maria? Und zeigt aber, dass sie auf der einen Seite hier demütig ist und genau weiß, was hat sie für eine Stellung. Dass sie aber auch weiß, wie berufen sie ist, wie beschenkt sie ist. Ja, sie ist glücklich zu preisen, wie es jetzt hier heißt. Und sie weiß, dass auch andere sie glücklich preisen werden. Nicht wegen ihr, wegen ihrer Leistung, wegen dem, was sie tut, sondern wegen dem, was Gott an ihr macht und was an ihr geschieht, was es für ein Geschenk ist. Und das findet man in der Schrift ja auch komplett wirklich von Anfang bis Ende, dass Gott immer wieder sagt, Gnade schenkt er den Demütigen. Gnade gibt er denjenigen, die gering von sich denken. Das heißt jetzt nicht, dass wir herumlaufen sollen und ständig sagen sollen, ich bin so schlecht, ich kann nichts, ich schaue nicht gut aus und. Ja. Darum geht's nicht. Das kann eine falsche Demut sein. Aber es geht darum, dass wir wissen, wir haben Gott nichts zu geben. Wir können uns Gottes Gunst nicht erarbeiten oder durch religiöse Leistungen verdienen. Wir sind schwach vor Gott und wir müssen uns von ihm beschenken lassen. Und das zieht sich durch die komplette Bibel durch und auch Paulus schreibt sie an die Gemeinde in Korinth. Ich lese es nicht vor, aber da sagt er eben auch ganz, ganz klar, schaut mal zu euch in die Gemeinde, schaut mal, wer sitzt. Da sitzen nicht viele Reiche, viele Gebildete, viele, die stolz sein können auf das, was sie geleistet haben. Sondern er sagt, in der Gemeinde sitzen viele Schwache, viele, die in der Welt nichts gelten, viele Unwürdige, viele, die Gott einfach aus ihrer Schwachheit heraus erwählt hat. Es geht nicht darum, dass das jetzt nur die Armen sind, die beruflich nicht erfolgreich sind oder sonst irgendwas, sondern da geht es um Menschen, die eben sich nicht dessen wirklich brüsten oder stolz sind auf das, was sie alleine machen und leisten, sondern Leute, die sagen, ja, wir sind schwach, wir brauchen einen Retter, wir brauchen einen Heiland, wir brauchen Gottes Hilfe. Ansonsten schießen wir am Ziel vorbei. Und das zieht sich eben auch immer und immer wieder durch die Bibel durch. Und da ist uns Maria wirklich ein Vorbild, dass wir uns alle ehrlich fragen, wer sind wir, wie stehen wir vor Gott? Dann erhebt Maria den Blick wieder auf Gott und betet ihn an. Es ist immer dieser Wechsel, ja, von der menschlichen Schwäche hin zur Größe Gottes. Und dann sagt sie eben, er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Also sie betet ihn an, sie ist sich bewusst, Gott ist der Allmächtige, Gott ist der Schöpfer, er ist derjenige, der über allem thront, er ist derjenige, der über alles regiert. Sein Name ist heilig. Alleine das würde eine ganze Predigt füllen, dass man nur mal über das predigt, was Maria hier über Gott schreibt, ja, über seine Allmacht, über seine Größe, über seine Heiligkeit. Finden in der Bibel ganz, ganz viele Stellen, wo Menschen sprachlos sind, wo Menschen vor Gott wirklich auf den Boden fallen, um ihn anzubeten, weil sie nur einen Funken seiner Heiligkeit erfasst haben. Und das wünsche ich mir auch für mich persönlich, dass das wirklich etwas ist, was an mich berührt. Gottes Heiligkeit, Gottes Allmacht. Mache mir das bewusst, wenn ich vor Gott trete, wenn ich ihn anbete. Es ist ein Riesenprivileg, dass ich in seine Gegenwart treten darf. dass ich vor seinen Gnadenthron treten darf, wie die Bibel es sagt. Aber mach immer bewusst, wer Gott wirklich ist. Wie heilig, wie mächtig, wie groß er ist. Und was bedeutet das für mich? Es ist reine Gnade, nichts als reine Gnade, dass Gott uns nicht mit einem verzehrenden Feuer einfach vernichtet, sondern dass er uns annimmt, dass er uns seine Hand gibt, dass er uns zu seinen Kindern machen will, dass wir zu seiner Familie gehören dürfen, wenn wir an ihn glauben. Und dann sagt Maria hier eben, Großes hat Gott an mir getan. Da finden wir jetzt auch einen großen Wechsel immer. Maria schaut generell auf Gott und was er Großes tut, wie er mächtig wirkt, wie er sich offenbart, aber dann immer auch dieser persönliche Bezug, was macht Gott in meinem Leben? Und das kann uns auch helfen, vielleicht gerade auch in schwierigen Zeiten, wenn es uns nicht gut geht. Und die Zeiten macht jeder von uns durch. Dass wir uns gerade dann einmal bewusst Zeit nehmen und sagen, okay, ich möchte jetzt mal nur aufschreiben, was hat Gott Gutes, Großes an mir getan? Wo hat Gott mich beschenkt? Wo hat er mich durchgetragen? Wo hat er mir geholfen? Wo hat er für mich gesorgt? Wo hat er sich mir offenbart? Dann kann jeder von uns auch so ein Anbetungslied wie die Maria schreiben. Und ihr kennt es wahrscheinlich, das Danken schützt vor Wanken und Loben hebt nach oben. Das ist wirklich was, was uns auch gut tut. Den Blick auf Gott zu richten, ihn zu loben und zu preisen für das, was er tut, wer er ist, das hilft gerade in schwierigen Zeiten, dass man eben nicht auf die Probleme, auf die Sorgen fokussiert ist, die nur hinunterziehen, die kaputt machen, sondern dass man auf Gott schauen. Und dann beschreibt Maria so ein bisschen in ihrem Lobpreis hier die Heilsgeschichte oder das, wie Gott in der Vergangenheit gewirkt hat, dass er eben mit seinem starken Arm die Regierenden, die Herrschenden, die Mächtigen vom Thron gestürzt hat. Und dass er sich aber gegenüber denjenigen, die Hilfe brauchen, die arm sind, die am Boden sind, dass er sich denen helfend zugewandt hat. Und das zieht sich auch durch die komplette Geschichte eigentlich. Egal wie groß das Weltreich war, ob das jetzt die Babylonier waren, ob das die Ägypter, die Römer, die Griechen, wer auch immer waren, die Perser, sie sind alle wieder gestürzt. Das war alles nur eine beschränkte Zeit, wo diese Reiche Weltreiche waren. Oder in jüngerer Vergangenheit, das Osmanische Reich oder das Deutsche Reich oder wie auch immer. Es hat einmal diese Reiche gegeben, aber sie sind alle zerbrochen, sie sind alle nicht mehr. Und wie sie hier eben heißt, es ist Gott der Herr, der regiert. Gott der Herr ist der König der Könige. Er ist derjenige, der die ganze Weltgeschichte in der Hand hat. Und hier wird es einfach gut auch dargestellt. Er hat diese Königreiche, diese Weltreiche, hat er in alle Winde zerstreut. Er hat sie vom Thron gestoßen. Und das ist auch etwas, was uns Hoffnung geben kann. Das ist zwar auch eine Gerichtsbotschaft, aber es ist trotzdem eine hoffnungmachende Botschaft. Gerade in dieser Zeit, der Stefan hat es ein bisschen angesprochen, wo man das islamische Regime haben, wo wir die Situation mit Russland und Ukraine haben, wo wir die Situation der Taliban in Afghanistan haben und. Nordkorea mit dem Diktator. Es gibt viele dieser Mächtigen, die herrschen, die bedrücken, die unterdrücken. Und gerade da ist es so eine Hoffnungsbotschaft, dass wir aufs zweite Kommen Jesu warten dürfen, dass wir uns darauf freuen dürfen, dass er kommen wird, dass er wirklich alle vom Thron stoßen wird. Und dass er sein Friedensreich, sein Reich der Gerechtigkeit aufrichten wird. Und das wünsche ich uns auch, dass es eine echte Herzensfreude ist und dass es wirklich was ist, was auch Relevanz für unser Leben hat, dass wir darauf hinsteuern, dass wir uns darauf freuen, dass wir dafür beten, dass das bald kommen wird. Und neben diesem Handeln Gottes in der Weltgeschichte an den Mächtigen, an den Großen, an den Weltreichen, richtet Maria hier aber jetzt auch den Blick auf die andere Seite. Auf die Schwachen, auf die Bedrückten, auf die Hungrigen, um die Gott sich gekümmert hat. Mit den Hungrigen sind schon auch zunächst einmal die geistlich Hungrigen gemeint, die sich nach Gott ausstrecken, die den Wunsch haben, ihn zu suchen, ihm zu begegnen. Aber durch die Bibel durchzieht sich auch, dass Gott gerade auch für die Schwachen, für die Armen da ist, dass er sich um die kümmert, dass er nicht wegschaut bei dem Elend, bei der Not, die viele, viele Menschen haben. Gott hat nicht die Menschen geschaffen, sitzt auf seinem Thron und schaut jetzt weg, sondern er wendet sich den Menschen zu. Er kommt zu den Menschen und er begegnet ihnen da. Und ganz egal, wo wir heute stehen, ganz egal, wie es uns geht, das ist eine Botschaft, die auch uns gilt. Ich habe es in den letzten Wochen ein bisschen verfolgt, gerade in der Zeitung, da steht so oft drinnen, dass Depressionen nehmen zu, Ängste nehmen zu, bei uns in Österreich. Den Leuten geht schlecht, vielen Leuten geht schlecht, schon unter Jugendlichen, schon unter Kindern. Warum ist das so? Es gibt viele, viele Sachen, die die Menschen unsicher machen. Es gibt viele Dinge, die Angst machen können. Egal ob jetzt Ukraine-Krieg, ob Klimakrise, was auch immer, die ganze Teuerungswelle. Viele Leute wissen heute wirklich nicht, hey, wie soll ich meine Zukunft gestalten? Wie geht's mir? Wie kann ich weiter meine Miete bezahlen? Wie kann ich für meine Kinder sorgen? Und, und. Das sind Nöte, das sind Sorgen. Die sind da. Und gerade da ist aber das eine wirklich frohmachende Botschaft. Dass wir wissen dürfen, Gott schaut nicht weg, sondern Gott möchte uns seine Hand hinstrecken. Er möchte uns begegnen, er möchte uns helfen, er möchte uns durchtragen. Er schaut nicht weg von unseren Problemen. Und da finden wir in der Bibel ganz, ganz viele Stellen, dass Gott die Zuflucht ist, dass er die Hilfe ist, dass er derjenige ist, auf dem man bauen und vertrauen kann. Und das sehen wir bei Jesus, wie er das gemacht hat, wie er das gelebt hat. Und das möchte er auch heute tun. Jesus lebt auch heute und möchte den Menschen auch genauso begegnen, wie es damals ist. Und dann am Ende, Vers 54 und 55, richtet Maria jetzt nochmal einen Blick auf Gottes Wirken an Israel, dass Gott Israel als sein Volk, als seinen Diener berufen hat. Maria weiß natürlich, was für eine traurige Geschichte Israel oft mit Gott gehabt hat, wo sie sich immer wieder auch von Gott abgewendet haben, wo sie anderen Götzen, wo sie anderen Göttern nachgelaufen sind, wo Gott wieder strafen musste. Aber Gott hat sein Volk nie fallen lassen. Gott hat Israel nie fallen lassen. Und auch heute sorgt Gott für Israel und kümmert sich über Israel. Das ist auch etwas, wo Maria für uns auch ein Vorbild sein kann. Also Maria hat schon den ganzen heilsgeschichtlichen Plan gesehen. Sie hat einen Plan gesehen, dass Gott sich um die Einzelnen kümmert. Sie hat aber auch den Plan gesehen, den Gott mit Israel hat. Und das tut auch uns gut, dass wir Israel nicht vergessen. Das ist in Gemeinden immer wieder ein spannendes Thema. Es gibt Gemeinden, da ist Israel sehr, sehr präsent, sage ich jetzt mal. Andere Gemeinden, wo es gar nicht präsent ist. Aber dass wir dran denken, ja, Gott geht seinen Weg auch mit Israel weiter. Können wir mal Römer, die Kapitel 9 bis 11 lesen, wo Paulus auch schreibt, ja, schon die Verwerfung Israels war ein großer Segen für die Menschen. Und wo Paulus dann sagt, wie viel mehr wird die Wiederannahme Israels dann zum Segen für die ganze Welt werden. Und Israel ist wirklich herausgefordert. Nehmen wir es einfach als Gebetsanliegen, beten wir auch für Israel, für Gottes Volk. Und danken wir Gott aber auch, dass er seinen Plan mit der ganzen Weltgeschichte, dass er diesen Plan erfüllen wird, ganz egal was kommen wird, dass er diesen Plan gehen wird. Und wir können natürlich auch, wenn von Gottes Volk die Rede ist, können wir natürlich auch einen Blick auf die Gemeinde werfen. Und auch uns als Gemeinde sagt Gott das zu, dass er treu bleiben wird, dass er sich immer wieder an das erinnern wird, was über die Gemeinde verheißen hat. Gerade in Zeiten, wo Gemeinde verfolgt und bedrückt wird, ist es so wichtig. Gerade für unsere Geschwister, zum Beispiel im Iran, ist es so wichtig, dass auch wenn die Gemeinde bedroht ist, verfolgt wird, unterdrückt wird, wenn das Regime probiert, die Gemeinde dort zu zerschlagen, dann ist es so wertvoll und so hilfreich für unsere Geschwister, dass sie wissen dürfen, na, Gott ist derjenige. Er steht über der ganzen Geschichte. Er ist der König. Und er wird seinen Plan auch mit der Gemeinde durchführen. Und dann der letzte Satz ist einfach, dass Maria 3 Monate bei Elisabeth geblieben ist und dann nach Hause zurückgekehrt ist. Das ist einer der vielen Sätze, ja, steht halt da, liest man schnell. Aber dann während der Vorbereitung haben wir schon mehr Zeit genommen zu überlegen, was bedeutet das für die Maria? Sie war jetzt 3 Monate bei der Elisabeth, geht jetzt zurück in ihren Heimatort. Sie weiß noch gar nicht, wie wird Josef reagieren? Was macht Josef mit ihr? Wird er sie verstoßen? Glaubt er ihr das, was sie sagt, dass der Engel ihr gesagt hat, sie ist schwanger durch den Heiligen Geist? Bleibt er bei ihr? Wie reagiert die Dorf- oder die Stadtgemeinschaft? Was war damals die Strafe für Ehebruch? Es war offensichtlich, wenn die mit Josef noch nicht verheiratet war, hat sie Ehebruch begangen. Eigentlich musste sie damit rechnen, wenn sie nach Hause kommt, dass sie gesteinigt wird. Das heißt, sie hat nicht gewusst, was kommt da eigentlich. Aber eigentlich hat sie schon gewusst, weil sie darauf vertraut hat, auf Gottes Wort. Weil sie vertraut hat auf die Zusage des Engels, dass sie dieses Kind gebären wird. Und dass dieses Kind der Messias, der Retter, der Heiland ist. Dass dieser Messias Immanuel, Gott mit uns ist. Und das ist die Botschaft, die hier in diesen Versen steht. Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. Gott ist nicht weit fern, Gott ist nicht weit weg von uns, sondern Gott möchte in uns, bei uns, nah von jedem von uns sein. Und da können wir uns von der Maria wirklich auch ermutigen lassen, dass auch dann, wenn wir nicht genau wissen, wie schaut die Zukunft aus, vielleicht geht es euch genauso, wie es der Maria da gegangen ist, mit vielen offenen Fragen, mit Ängsten, mit Problemen, wo ihr nicht wisst, wie werden die nächsten Wochen, die nächsten Monate, die nächsten Jahre. Ganz egal, ob das die berufliche, die familiäre, die gesundheitliche, die finanzielle Situation ist. Egal was kommt, wir dürfen wie Maria, dürfen wir glaubensvoll vorangehen. Wir dürfen wie sie wirklich in die Zukunft gehen und ein großes, großes Vertrauen darauf haben. Immanuel gilt auch uns, Gott ist mit uns. Jesus ist mit uns, er ist in uns und ganz egal was kommt, er hält uns und er trägt uns durch. Amen.